2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Der Saal ist leer. Dafür sind unsere Herzen und Erinnerungen voll von Rosa-Luxemburg, weil wir gerade ein Jubiläum feiern. Ja, steht ganz groß oben auch dran. Aber der Saal ist trotzdem leer. Corona lässt grüßen. Sie haben es ja auch mitbekommen, nicht? Es wird jetzt gelockert und gleichzeitig immer noch gelockt. Und spätestens jetzt weiß überhaupt niemand mehr, wo es lang geht. Auch die Wissenschaft ist jetzt keine kundige Adresse mehr. Großes Chaos herrscht, keinerlei Erleuchtung. Deshalb haben wir jedenfalls kein Publikum hier im Saal und freuen uns umso mehr über unsere Hörerinnen und Hörer bei Radio 1. In Wahrheit machen wir das doch alles nur für Sie. Heute befassen wir uns ausnahmsweise mal mit einem Thema, das nicht unmittelbar mit Corona zu tun hat, oder vielleicht hat es doch mit Corona zu tun, das werden wir dann sehen, nämlich mit der Demokratie. Unser Gast dazu ist Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bundeswehr-Universität in München. Sie hat im vergangenen Jahr ein Buch herausgebracht, das einen rätselhaften und auch poetischen Titel trägt: Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Hallo, Frau Richter.
Hallo, freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Ja, ganz kurz vorneweg für alle Leute, die nicht gedient haben: Warum braucht die Bundeswehr eine Universität?
Weil die Offiziere studiert sein sollten.
Ah ja, und sind Sie dann auch, haben Sie einen militärischen Titel, sind Sie Oberfeldhistorikerin, Richter?
Nein, oder? Wir sind absolut zivil, die ganze universitäre Ausbildung ist zivil und hat absolut Vorrang gegenüber dann militärischen Ausbildungen, die nebenher...
Aber die Studenten sind schon militärisch?
Genau, die sind Offiziersanwärterinnen, Anwärter oder auch Offiziere.
Okay, alles klar, wusste ich nicht. Ich meine, ich war ja bei der Bundeswehr, ist schon lange her, aber was soll's.
Sie waren bei der Bundeswehr.
Ja, lassen Sie uns nicht von früher reden. Es ist, jeder hat so seine Leichen im Keller. Was soll's. Der Titel Ihres Buches wäre dann meine nächste Frage: Eine deutsche Affäre. Das verstehe ich, glaube ich, nicht. Das klingt so, als hätten die Deutschen mit der Demokratie nur eine Affäre und ihre wahre Liebe würde aber doch anderen Staatsformen gehören. Oder wie muss man das verstehen?
Also das ist natürlich sehr vieldeutig, wie Sie gesagt haben, sehr poetisch. Affäre heißt ja zunächst auch mal einfach eine Sache. Und mir ist es eben sehr wichtig, dass wir sehen, dass Demokratie eben nicht das ist, was den Deutschen vollkommen fremd ist, sondern dass es eben auch eine deutsche Angelegenheit ist. Und dann ist aber, Affäre bedeutet eben auch, dass es eine krisenhafte Beziehung sein kann, dass es wandeln kann, das kann zu Ende gehen, aber es kann eben auch in einer soliden Ehe enden. Es ist, ein Projekt.
Gut, es gibt ja, dann sind wir sozusagen mit 180 Sachen praktisch schon mitten im Thema drin. Es gibt ja eine Lesart der deutschen Geschichte, dass sie von Luther über Friedrich den Großen zu Bismarck notwendigerweise zu Hitler führt. Das sehen Sie offensichtlich, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, nicht so.
Ja, genau, das würde ich nicht so sehen. Und diese Sonderwegthese, wie das genannt wird, ist eigentlich seit den 80er Jahren auch verabschiedet. Das heißt natürlich nicht, dass die deutsche Geschichte problematische Seiten hatte. Aber ich denke, dass das eine Fehlinterpretation wäre, dass es sozusagen spätestens seit dem Kaiserreich eine hochproblematische Entwicklung gab, die dann relativ direkt oder mit ziemlich klaren Linien auf die NS-Zeit zuführt. Das würde nämlich zwei Dinge unterschlagen, denke ich. Zum einen, dass gerade diese Zeit, oder das 19. Jahrhundert kann man eigentlich sagen, dass der Aufbruch der Moderne, dass Deutschland da in vielerlei Hinsicht, beziehungsweise die deutschen Länder in vielerlei Hinsicht diese Aufbrüche mitgemacht hat, viele demokratische Entwicklungen mitgemacht hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Deutschland hat eine sehr reiche demokratische Tradition, wie andere Länder auch. Und die Deutschen sind eben 1933 nicht als die naiven Untertanen in die NS-Zeit gestolpert, sondern die wussten, was sie taten. Und das andere ist eben, denke ich, dass man die dunklen Seiten der Moderne, will ich das mal nennen, verharmlost, wenn man das sozusagen alles auf die deutsche Geschichte abschiebt. Und ich sehe, dass das internationale Phänomene waren, sowas wie Antisemitismus oder Rassismus.
Aber eine deutsche Eigenart helfen Sie mir, wenn es keine deutsche Eigenart war, scheint mir, gab es schon, nämlich diesen aggressiven, militärisch aufgemotzten Protestantismus, oder? der aus dem Preußentum kam, ja, Choral von Leuten, so, also bis eben Bismarck und bis sozusagen in Kriegsverherrlichung, Erster Weltkrieg und auch Rolle der Kirche im Zweiten Weltkrieg. Gab es das in den anderen Ländern auch?
Also den Militarismus auf jeden Fall auch. Das ist dann je nachdem ganz unterschiedlich natürlich mit den Konfessionen. Aber das finde ich ganz wichtig, dazu gehört ja auch dieser aufgeladene, aggressive Nationalismus, der eben am Ende des 19. Jahrhunderts immer aggressiver wird. Und das war eben, das würde man wirklich falsch analysieren, wenn man das als ein deutsches Problem sieht.
Auch also mit der Verbindung mit dem Protestantismus? Ist das keine deutsche Spezialität? Dieser aggressive Protestantismus?
Würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine deutsche Spezialität war. Was auch wichtig ist, natürlich hat jedes Land seine eigenen Geschichten. Also das ist ganz klar. Das ist, ist ja eigentlich auch banal. Aber wenn wir die großen Linien anschauen, ist das für das 19. Jahrhundert unwahrscheinlich wichtig, dass es einerseits eben eine Zeit der großen Aufbrüche war, speziell dann eben die Hochmoderne, wie Ulrich Herber das nennt, um 1900. Und aber eben auch andererseits eine Zeit voller Aggression. Also diese Inklusion, diese demokratischen Entwicklungen, die es gab, die ging einher mit sehr, sehr starken Exklusionen, mit Abwehreffekten.
Es gab aber lange Zeit, weil Ihre These ist ja eben, dass dieser deutsche Sonderweg gar keiner war, sondern sich einbettet in einen allgemeinen westlichen Entwicklungszug der Modernisierung, auch der Demokratisierung im 19. Jahrhundert, dass Deutschland davon nicht ausgenommen war. Es gab aber schon einen Zug sozusagen in der deutschen Selbstsicht, dass sozusagen die parlamentarische Demokratie als westliche Staatsform dem Deutschtum irgendwie fremd sei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das sozusagen bei Italienern oder Franzosen oder Engländern auch in dieser Form findet. Nicht? Ich meine, für uns sozusagen als Zeuge dafür ist dann immer Thomas Mann 1918 die Betrachtung eines unpolitischen. Auch das sozusagen keine spezielle deutsche Selbstsicht?
Ja, also das ist ganz wichtig, ist zu diesem Nationalismus gehörte dazu, dass man sich als was ganz Besonderes, als Gottesgeschenk an die Welt betrachtet hat. Und da war aber Deutschland nicht einmalig. Also dieser deutsche Chauvinismus ist wahnsinnig unsympathisch, aber der englische ist nicht viel besser oder der französische. Und was Sie da ansprechen von Thomas Mann, das ist tatsächlich das, was alle kennen. Dann kommt noch das Buch seines Bruders hinzu, wo dann von Heinrich Mann, der eben dann auch nochmal beschreibt, wie das Kaiserreich eben sozusagen nur aus Untertanen bestand. Dabei ist es ja, beschreibt ja eigentlich sehr satirisch das Kaiserreich. Und man nimmt es dann 1:1, das ist oft Schullektüre. Aber diesen Gegensatz, den Thomas Mann aufmacht zwischen Kultur und Zivilisation, und Kultur ist eben das Deutsche und Zivilisation ist das Westliche, das habe ich so im Kaiserreich nicht gefunden in den Akten. Am nahesten kam Eucken, da habe ich sowas Ähnliches gefunden, aber das war doch dann nicht dieser einfach so ein scharfer Gegensatz zwischen Kultur und Zivilisation. Und dass das Parlament für die Deutschen was Negatives, negativ besetzt gewesen war, das wissen wir spätestens seit den Forschungen von Margaret Anderson, die ganz, ganz tolle Forschung zu den Wahlen gemacht hat, dass das nicht richtig ist. Das kann man aber auch schon an den Zahlen sehen, derer, die zu den Wahlen gegangen sind, denn die Teilnahme an den Reichstagswahlen hat beständig zugenommen und war dann weit über 80% am Schluss. Und übrigens die großen Reichsfeinde, die Sozialdemokratie, war dann am Ende die stärkste Partei. Das, denke ich, ist auch wichtig zu sehen, dass eben in diesem Obrigkeitsstaat, das war es zweifellos, keine Frage, es war ein sehr autoritärer Staat, dass da aber doch die Opposition sozusagen erblühen konnte.
Wenn Sie, wie Sie das tun in Ihrem Buch, versuchen, eine bestimmte Epoche neu zu bewerten, von der wir entweder gar nicht so viel wissen, weil sie in der deutschen Geschichte ja nicht so fürchterlich lang gedauert hat, nämlich das Kaiserreich, oder aber wir glauben zu wissen, dass sie so eine bestimmte Ausprägung hatte, nicht? Also militaristisch, antiparlamentarisch, Untertanen, Geist fördern sozusagen und so. Wenn Sie das jetzt also neu bewerten wollen, wie gehen Sie denn dann eigentlich vor? Sie haben jetzt eben gesagt, habe ich so in den Akten nicht gefunden. Was machen Sie denn dann eigentlich, um so eine Epoche neu zu bewerten?
Also ich glaube, dass bei dieser Stelle das wichtig ist, mal zu sagen, dass es einen ganz, ganz großen Gap gibt zwischen dem öffentlichen Diskurs, wo das ganz selbstverständlich ist, dass man den Sonderweg weiterhin erzählt, und dem wissenschaftlichen Diskurs, wo man natürlich weiterhin streitet, über Nuancen auch, aber wo das eigentlich, wie gesagt, seit den 80er Jahren sagt man, dass es der Sonderweg schon rein theoretisch nicht viel Sinn ergibt. Denn was ist denn dann der Normalweg? Sind die USA der Normalweg? Wahrscheinlich nicht. Frankreich auch nicht, Polen auch nicht. Also das ergibt nicht sehr viel Sinn. Und dann mit einer Neubewertung, natürlich muss man sich, ich finde es absolut wichtig und sinnvoll, sich die Akten anzuschauen. Ein sehr schöner Einstieg ist immer, die Zeitungen zu lesen. Und ich war damals überrascht, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe ja Wahlen im 19. Jahrhundert untersucht für meine Habilitation. Was für eine relativ freie Gesellschaft es gewesen ist, wie diskursiv die war, welche unterschiedlichen Positionen es gab, sehr konservative Zeitungen, den Vorwärts. Und natürlich ist es auch eine Zeit, das ist ganz, ganz wichtig, die sich unwahrscheinlich stark entwickelt. Also das ist die Welt von 1871 ist was ganz anderes als die Welt von 1913. Oder die Verfolgung der Katholiken, der Kulturkampf ist natürlich was ganz anderes. Eine andere Zeit dann, als wir die Zeit, das ist in den 1870er Jahren, als wir dann in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg haben. Oder natürlich auch die Sozialistengesetze, das ist die 1880er Jahre. Und wenn wir sozusagen die ganze Zeit des Kaiserreichs monolithisch sehen als die Zeit des Obrigkeitsstaates, wo sich nichts tut, wo die ganzen Aufbrüche, die weltweit geschehen, in dieser Zeit der Globalisierung, wie man das damals auch schon nannte, dann verpassen wir einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich dass es eine Zeit war, in der sich die Menschen in breiten Massen sehr stark identifiziert haben, zunehmend identifiziert haben, und in der zum Beispiel auch die soziale, nicht nur die politische Inklusion, sondern auch die soziale Inklusion sehr stark vorangeschritten ist. Also Armut hat abgenommen, die Menschen konnten sich immer mehr leisten, die Arbeitszeit wurde beschränkt und so konnte man dann beispielsweise Parteiarbeit machen. All diese Dinge würde man übersehen, wenn man nur diesen, also wenn man das nur monolithisch sieht und eben nur als diesen Obrigkeitsstaat von 1871.
Nun bin ich ja nur Politologe und kein Historiker, aber dass man sozusagen das Kaiserreich nur monolithisch als Obrigkeitsstaat sieht und nicht gleichzeitig auch die enorme technologische Modernisierung vor allen Dingen Deutschlands, aber auch die bürokratische Modernisierung Deutschlands, sozusagen also die Verwaltungsfähigkeit sozusagen des Landes, dort die Fortschritte sieht, das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, dass man sich das durchaus bewusst macht, auch also jedenfalls die Leute, die sich überhaupt damit beschäftigen, und dass diese Leute auch wissen um die sozialgesetzgeberischen Fortschritte. Das ist ja eigentlich sogar ein Gemeinplatz, Bismarck, Sozialgesetzgebung und so weiter. Ich bin mir da jetzt immer noch nicht so ganz sicher, worauf am Schluss die Idee einer Neubewertung dieser Zeit dann hinausläuft.
Ja,
also für wen sozusagen, für wen machen Sie das? Weil die Leute, die es wissen, die wissen es eh. Und die große Öffentlichkeit hat halt irgendwie so ein Grundverständnis von diesem Kaiserreich. Und das missfällt Ihnen aus irgendeinem Grund. Warum? Was bringt das sozusagen zu reformieren?
Also Sie werden nirgendwo bei mir finden, dass ich jetzt die ganz große Neubewertung mache. Mhm. Das ist, es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu, die das seit 20, 30 Jahren zeigt, dass das Kaiserreich eben nicht darauf reduziert werden kann. Und diese Forschung, das gehört natürlich dazu, die Quellen lesen und dann die Forschung sich anschauen, die ist total wichtig für mich. Also das finde ich ganz wichtig. Was bei meinem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre, was ich da sehr gut zeigen kann, denke ich, ist, dass man auch die längeren Linien im 19. Jahrhundert, dass es da eine erstaunlich parallele Entwicklung gibt in der nordatlantischen Welt. Ich will da mal nur ein Beispiel nennen. Um 1870 gibt es, also man sagt ja im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, kommt es zur Massenpolitisierung. Das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig für diese, wie ich das nenne, Inklusionsprozesse. Und das beginnt um 1870 in vielen, vielen Ländern mit einer ganz grundlegenden Reform des Wahlrechts. Im Norddeutschen Bund wird das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt, dann im Deutschen Reich. Und wenig später wird auch in den USA das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt. In Großbritannien wird 67 das Wahlrecht für die Männer verdoppelt, also die Anzahl der Wahlberechtigten wird verdoppelt. In der Schweiz wird die modernste Verfassung der Zeit eingeführt. Also all das sehen wir innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren. Und ich finde das wichtig, dass wir diese Parallelen sehen, um besser zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Also wenn wir das jetzt nur als eine rein nationale Geschichte sehen, nur als Lincoln hat es, ihm ist es gelungen, den Afroamerikanern das Wahlrecht zu erringen, was ein wichtiger Teil der Geschichte ist. Aber es bettet sich eben auch ein in diesen größeren Zusammenhang. Oder es gibt unendlich viel Literatur dazu, warum Bismarck dieses allgemeine gleiche Wahlrecht befördert hat. Und das ist immer wichtig, was die großen Männer gedacht haben, das sage ich ohne Zynismus, aber es ist eben auch wichtig zu sehen, hat er das jetzt wirklich in einzelner Genialität gemacht oder hat er das gemacht im Sinne dessen, was viele, viele gesagt haben und was auch diese These unterstützt, dass das Parlament wichtig war, dass eben auch Konservative gesagt haben, ja, das ist die Demokratisierung, das ist der Zug der Zeit. Das Parlament, die Öffentlichkeit, das gehört selbstverständlich dazu.
Gut, dann bleibt da nur noch die kleine Frage, die wir sozusagen jetzt, ich weiß gar nicht, hier so zwischen Tür und Angel kurz mal klären, warum dann Deutschland das Land war, was eben aus der Krise sozusagen der 20er Jahre in die totalitäre Diktatur abgeglitten ist und die anderen Länder nicht. Dass diejenigen, die vom Sonderweg sprechen, sozusagen von der Sonderidentität Deutschlands, von der Absonderung sozusagen von den anderen Ländern, haben weniger Mühe, das zu erklären, als jemand, der sagt, naja, aber im Großen und Ganzen ist in Deutschland auch nicht sehr viel anderes passiert als bei den anderen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass deswegen der Sonderweg auch so wahnsinnig attraktiv war und dass er sich deswegen so lange auch hält, weil der einfach, der rationalisiert sozusagen, was da passiert ist. Man muss ja irgendwie damit umgehen. Der Sonderweg hatte noch ganz, ganz viele andere, zum Teil auch sehr problematische Funktionen. Zum Beispiel für Nazis war er sehr entlastend, denn so, also nach 45 haben die dann eben teilweise erklärt, Amerikaner, jetzt erklärt uns mal, wie Demokratie funktioniert. Wir konnten das ja alles gar nicht wissen. Wir sind ja nur als Untertanen und Demokratiefeinde in diese Welt gekommen. Also das ist auch ein interessanter Aspekt des Sonderweg. Und ich denke tatsächlich, dass es, wenn wir sagen, es gab nicht diese klare Linie auf die NS-Zeit hin, dass es dann viel, viel schwieriger wird und auch viel beklemmender. Denn der NS, das würde ich nochmal stark machen, kam aus einer Demokratie heraus. Und die neuere Forschung zur Weimarer Republik zeigt auch, dass es keine Demokratie war, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, was man lange gedacht hat, sondern die durchaus auch florierende Jahre hatte, wo die Demokratie funktioniert hat, wo die internationale Verständigung funktioniert hat, wo der Sozialstaat ganz großartig ausgebaut werden konnte. Und dann würde ich eben sagen, warum ist es dann in Deutschland passiert? Und da spielen die ganzen Krisen, die Weimar zum Ende gebracht haben, natürlich eine Rolle, wie die Wirtschaftskrise. Warum soll man beispielsweise für eine Demokratie sein, wo man nichts zu essen bekommt, wo die Arbeitslosigkeit grassiert, wo die Obdachlosigkeit ganz, ganz massiv zunimmt. Und dann würde ich, das ist eine von ganz, ganz vielen Erklärungen, das ist natürlich wahnsinnig vielschichtig. Ich will auch nicht bestreiten, dass es natürlich Kontinuitätslinien gibt, die gibt es immer. Und dann würde ich sagen, was den Holocaust betrifft, bin ich bei Mommsen, der von der kumulativen Radikalisierung spricht. Also dass in dieser Situation des Weltkrieges, in der das Menschenleben nichts mehr zählte, in der die Menschenwürde sowieso nicht mehr existent war, dass es in diesem Kontext dann sich zunehmend radikalisiert hat und dann eben zu diesem deutschen Verbrechen gekommen ist, zu diesem Zivilisationsbruch.
Also in meiner Sozialisation sozusagen spielte irgendwie der Begriff sozusagen der Mentalitätsgeschichte immer eine Rolle, dass man sozusagen das versucht hat zu verstehen, wie haben Leute gefühlt und gedacht, und das ist vielleicht etwas, was sich so sehr in den Akten gar nicht niederschlägt, sondern eben, wie Sie auch gesagt haben, eher in Zeitungsartikeln oder in Romanen oder in der Kunst und so. Und das ist dann Teil sozusagen dieser deutschen Sonderexistenz sei gewesen. Also ich referiere das jetzt nur, wie es sich dann in der Weimarer Republik dargestellt hat, als Demokratie ohne Demokraten. Das heißt, es habe sozusagen eine demokratische Kultur gefehlt. Es habe eine demokratische Sozialisierung gefehlt, die, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass Demokratie etwas ist, was man lernen muss, was sich sozusagen wie ein Sediment langsam aufbaut und je dicker die Schichten sind, desto tragfähiger ist es dann vielleicht auch in der Krise. Und dass das sozusagen in Deutschland nicht vor gelegen habe, anders als in anderen Ländern. Irgendeine Art von Unterscheidung sollte man schon finden zwischen Deutschland und den anderen Ländern, weil sonst, und das wäre sozusagen der zweite Teil meiner Frage, sonst bleibt ja doch dieses Dritte Reich so eine Art Betriebsunfall. Das ist irgendwie so, hoppla, das ist ja dumm gelaufen, aber erklärt sich eigentlich nicht aus irgendwelchen Kontinuitäten. Hätte jedem passieren können, ist leider uns passiert.
Also ich finde diesen Gegensatz überhaupt nicht überzeugend. Das ist ja dann der klassische Vorwurf, der kommt, aber den man eigentlich lange in der Wissenschaft irgendwie wirklich ad acta gelegt hat. Ich finde überhaupt nicht, dass es irgendeine Entlastung bedeutet, dass wir nicht diese lange Geschichte daraufhin erzählen können. Ich finde vielmehr, dass diese Geschichte so bequem ist, weil ja dann 45 kommt, wo dann die Deutschen aus dem Nichts plötzlich zu Demokraten werden. Also dann kommt das ganz, ganz große Wunder einmalig in der Welt, dass aus einer entsetzlichen Diktatur plötzlich eine Demokratie kommt. Und diese Geschichte ist aber sehr schön für die Deutschen. So, das war alles davor dunkel und dann kommt aber 45 die ganz große Läuterung und alles ist gut.
Die Demokratie in Deutschland ab 45, und das sage ich vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, wir reden ja hier nicht über das Kaiserreich, sondern wir reden über die Demokratie in Deutschland und kommen dann sicherlich auch gleich in die Gegenwart. Finden Sie denn, dass die Demokratie nach 45 in Deutschland so von 0 auf 100 einfach durchgestartet ist, ohne, sagen wir mal, Anlaufschwierigkeiten? Also ich finde das zum Beispiel überhaupt nicht. Von wegen Lernprozess und so.
Ja, selbstverständlich gab es einen Lernprozess. Aber das ist, wenn Sie Martin Conway anschauen, das ist einer, der gerade ein Buch publiziert hat zu den demokratischen Entwicklungen nach 45, der sehr, sehr stark zeigt, dass das sehr stark europäische Entwicklungen sind. Zum Beispiel, dass die Regierungen nach 45 erstmal gar nicht mehr da waren, denn die Länder waren ja besetzt. Und wie gelingt es de Gaulle, dass er dann erstmal sofort zu einer Legitimität kommt? Alles fand dann auf lokaler Ebene statt. Und das musste alles neu geordnet werden. Und auch da kann man nicht sagen, dass Deutschland dann einen vollkommen anderen Weg gegangen ist, dass Deutschland vollkommen apolitisch war, was man zum Beispiel lange Zeit gesagt hatte. Auch das zeigen neuere Studien nicht, dass es stimmt, dass die Deutschen irgendwie eine ganz apolitische Bevölkerung gewesen seien, sondern die Wahlkämpfe nahmen relativ schnell an Fahrt auf. Aber was wir natürlich in Deutschland sehen, wie auch in anderen Ländern, ist, dass dann mit dem Stichwort 68 in 70er Jahren dann natürlich noch mal ganz neu Demokratie gelebt wird und eingefordert wird. Aber auch hier finde ich eigentlich interessant, dass wir uns das immer sehr, sehr stark als deutsche Geschichte erzählen und dann irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen, dass die 50er Jahre in Großbritannien auch kein Vergnügen waren oder auch nicht jetzt die eine Welt voller Toleranz und Liberalität gewesen sind. Es ist doch viel interessanter zu sehen, bevor man auf diese doch schlichten nationalen Geschichten kommt, wie kommt es zu diesen Zusammenhängen? Also wie kommt es, dass um 1800 überall große Reformen aufpoppen, dass in vielen Ländern ein relativ weites Männerwahlrecht passiert, dann 71. Und wie kommt es 68? Warum gibt es da dann diesen großen Aufbruch? Als immer nur sich die nationalen Geschichten zu erzählen, die doch so einfach sind. Auch wenn wir sie alle in der Schule gelernt haben und irgendwie so einleuchtend sind. Und ich würde schon sagen, die sind doch psychologisch entlastend, oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde sozusagen den mühsamen Lernprozess der Westdeutschen, was den Umgang mit einer liberalen Öffentlichkeit angeht, mit der Pressefreiheit, mit gesellschaftlichen Liberalisierungstendenzen, ehrlich gesagt mit dem Klarkommen mit der deutschen Geschichte, wenn Sie daran denken, wie schwer es der Springerpresse gefallen ist, die Ostgebiete aufzugeben und so weiter. Also dieser jahrzehntelange Modernisierungsprozess, angeleitet durch die Westalliierten sozusagen mit der Hilfe, unter dem Schutz, aber auch unter dem Kuratel sozusagen der Westalliierten, das finde ich schon relativ einzigartig. Da fällt mir tatsächlich gerade gar kein anderes Beispiel ein, wo das so gelaufen ist. Und das so darzustellen, als hätte 45 sozusagen die westdeutsche Bevölkerung jedenfalls anknüpfen können an Vorkriegstraditionen von Demokratie, Pressefreiheit, liberalem Gesellschaftsverständnis, das ist mir neu. Deshalb wollte ich Sie dazu auch befragen. Also ich habe das so tatsächlich nicht gesehen. Ich hatte tatsächlich auch immer, aber das zeigt natürlich auch, dass ich da auch Mitglied meiner Generation bin und sozusagen meiner Prägung. Ich habe das auch eher so gesehen, dass man uns da irgendwie wie so Straßenkinder irgendwie so an die Hand genommen hat und uns erstmal alles beibringen musste. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis sie das auch gelernt haben.
Also es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis man ein Demokratieverständnis hatte, wie wir das heute haben. Und, aber es ist eine ahistorische Sicht zu denken, dass das jetzt was ganz, ganz merkwürdig Deutsches gewesen ist. Das ist so, wie wenn man total befremdet ist darüber, dass es in Deutschland eine Monarchie gab um 1900. Um Gottes Willen, da gab es ein Schloss und da wohnte der König drin. Also das ist, natürlich war das eine andere Zeit. Und was die deutsche Situation 1945 betrifft, würde ich auch sagen, das ist absolut faszinierend, die Politik der Westalliierten. Und die haben... Also wie viel die einfach richtig gemacht haben. Also finde ich absolut faszinierend. Und natürlich ist es ein ganz großer Teil, aber ich denke nicht, dass das so relativ gut mit allen Anlaufschwierigkeiten gelungen wäre. Das Grundgesetz wird ja dann akzeptiert, Wahlen funktionieren, Parlamentarismus funktioniert, zuerst auf Länderebene, dann auf Bundesebene. Das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen, und Demokratie lässt sich vor allem eben nicht von außen und nicht mit Gewalt installieren. Und wir sehen das schon 1919 bei den ersten Wahlen, dann bei den reichsweiten Wahlen, dass die Menschen das sehr, sehr stark als etwas empfinden, innerhalb des Chaos, der Krieg ist verloren, etwas, was sie kennen und was ihnen Sicherheit gibt. Das ist das, was da war. Man hat Wahlen geführt. Als ich mir die Quellen zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich gehofft, 1919, dass jetzt alle auf Kopf stehen, weil die Frauen zum ersten Mal dabei sind und weil das irgendwie jetzt doch was ganz Neues ist. Es ist ja eine Republik erstmals. Aber das ist das, was die Leute kennen. Und Harry Graf Kessler beispielsweise beschreibt es dann, dass man... das ist wie so ein Landregen und alle stellen sich brav an und es ist einfach... es ist ganz unspektakulär. Und für die Frauenrechtlerin ist es auch ein bisschen enttäuschend, weil es ist ihr großer Tag. Aber irgendwie ist es das, was da war und was den Leuten Sicherheit gibt. Und ich denke ja, man sollte allgemein die Performance von Wahlen nicht unterschätzen, diesen Aspekt. Und Wahlen bedeuten eben auch, das schafft Loyalität, das ist auch ein Zeichen von Loyalität. Ich stehe da jetzt dazu. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt von Demokratie. Und das sehen wir eben auch sehr, sehr stark dann in den Jahren nach 1945, dass das etwas ist, was die Menschen kennen, Parlamentarismus, Wahlen. Öffentlichkeit muss natürlich, ändert sich dann im Laufe der Zeit. Aber das ist ganz viel von dem, was Demokratie ausmacht, ist etwas, was den Menschen Halt gibt und was sie einfach schon von vorher kannten. Interessant übrigens noch, das muss ich noch ganz kurz anfügen, ich habe ja auch zur DDR gearbeitet und als dort dann die Wahlen zunehmend restriktiver wurden, schreiben die Leute also ganz, ganz viele Briefe an alle möglichen Instanzen, an die Kreise und an die Regierung in Berlin und beschweren sich und sagen, diese Wahlen sind feig, das kennen wir doch schon von Adolf. Also man lebt ganz, ganz stark in dem Bewusstsein, es gibt die richtigen Wahlen, die man eigentlich kennt, und es gibt eben diese Wahlen unter einer Diktatur. Und das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, weil das immer und immer wieder auftaucht, als vor dem Ersten Weltkrieg, gibt es einfach ganz, ganz stark auf allen Seiten dieses Gefühl, oder dann die Aussagen dazu, dass zur Zivilisation, aber das wird auch Kultur genannt, das wird synonym gebraucht, gehört, dass es den Menschen gut geht. Also es ist klar, dass es die Zeit der Massenpolitisierung ist. Und dazu gehört ganz klar, dass Legitimation irgendwie über die Massen geschafft werden muss. Und da vergleicht man sich auch sehr oft mit anderen Staaten. Man findet die USA oft ein bisschen merkwürdig, weil es dort zu viel Gewalt gibt, weil da die Korruption so hoch ist. Aber es ist ganz, ganz klar, dass sich Legitimation eben schon um 1900 nicht mehr ohne die Massen machen lässt. Und das ist viel wichtiger als diese Frage, die wir heute immer an die Zeit stellen, war das eine Demokratie oder nicht? Und es gab ja damals nur sehr wenig Demokratien, die nicht sehr überzeugend waren.
Das finde ich eine sehr gute Hinleitung zu dem Thema, über das ich gerne, glaube ich, dann jetzt mit Ihnen reden würde, nämlich was wir eigentlich unter Demokratie verstehen. Aber das ist mir jetzt so eine Art Oberbegriff über die nächste halbe Stunde, die wir vielleicht noch haben. Ich frage jetzt aber mal ganz konkret, wie gefestigt ist denn Ihrer Meinung nach die Demokratie heute in Deutschland?
Also ich muss ja zum Glück als Historikerin nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, dass die Strukturen dafür sprechen, dass es relativ gefestigt ist. Aber ich finde das geradezu banal zu sagen, die liberale Demokratie kann natürlich auch untergehen.
Aber haben Sie auch festgestellt, so wie ich, dass in der Krise die Demokratie oder sagen wir mal besser, die demokratischen Verfahren sofort in Frage gestellt werden? Und zwar von Adressen und Seiten, von denen man das gar nicht so erwartet hätte?
Das kann man unterschiedlich interpretieren. Ich finde das zum Beispiel wichtig, dass die Demokratien gezeigt haben, dass sie auch schnell handeln können, dass es nicht zwangsläufig immer einen sehr, sehr komplizierten Prozess übers Parlament geben muss. Ich finde es auch richtig, dass man dann immer kritisch, dass es immer kritische Stimmen gab, die das eingefordert haben. Aber zum Beispiel die Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin mit der Kanzlerin würde ich nicht interpretieren als ein Umgehen von demokratischen Formen, sondern die haben ja alle auch Legitimation. Das sind ja keine...
Absolut. Aber zum Beispiel, also wenn ich jetzt so an jemanden so wie Sascha Lobo denke, der sich wahrscheinlich selber für einen Liberalen hält, nicht? Journalist, unter anderem bei Spiegel Online, der dann einen Satz hinschreibt, so die Ministerpräsidenten dachten offenbar, sie könnten Covid wegfeilschen. Das ist jetzt vielleicht nur so ein Begriff oder ein Wort, aber ich hänge ja an Worten und ich glaube, Worte vermitteln auch so Temperaturen und Überzeugungen. Und wenn jemand den demokratischen oder den mühevollen demokratischen Prozess des Umgangs der Krise, also in der Krise mit diesem Virus, als falschen bezeichnet, dann habe ich das Gefühl, boah, da liegt aber so ein komisches Grundverständnis von Demokratie zugrunde, wo ich denke, das ist vielleicht so ein Missverständnis. Da ist dann so eine ähnliche Demokratiemüdigkeit oder ein schneller Demokratieüberdruss, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt. Ja, Schwarzbude, ihr redet immer, das dauert alles viel zu lange, so mühsam so. Und wie man ihn dann komischerweise heute auch aus ganz anderer Ecke hört, wenn die Klimademonstranten Greta Thunberg, Luisa Neubauer sagen, das dauert alles viel zu lange bei euch. So, ist das nicht komisch, aber Demokratie dauert halt lange, oder? Oder können wir uns dann Demokratie gar nicht mehr leisten in der Krise, oder was meinen Sie?
Also da stimme ich Ihnen mal ausnahmsweise zu. Ich würde auch sagen, natürlich dauert Demokratie oft lange. Und ich denke auch, dass wir die Klimakrise, wir müssen die, wie man so schön sagt, aber das ist ja richtig, wir müssen ja die Menschen mitnehmen. Also das hat keinen Sinn, da irgendwie schnell was vom Zaun zu brechen. Und Feilschen gehört natürlich zur Demokratie dazu. Also Demokratie ist eben nicht dieses hehre Ideal, dem eigentlich niemand entsprechen kann, schon gar nicht die Deutschen, sondern das ist Aushandlung, das sind ja irrsinnige Werte, die der Demokratie zugrunde liegen, und das ist nicht etwas, was man...
Haben das die Leute alle verstanden?
Das glaube ich nicht. Man kann ja auch unterschiedliche Auffassungen von Demokratie haben. Aber ich finde das zum Beispiel immer total bedauerlich, dass es, wenn es um Europa beispielsweise geht, dann die ganze Zeit darüber geklagt wird, dass im Hintergrund, bei hinter verschlossenen Türen, in Hinterzimmern, dass da gefeilscht wird und ausgehandelt wird. Ja, natürlich. Also anders geht das gar nicht. Wir müssen Kompromisse finden, und Demokratie ist eben meistens der Weg durch die Ebene. Das ist selten irgendwie das
nicht sonst Carl Schmitt, ja, der eine, der ist vielleicht der eine und dem einen oder der anderen auch ein Begriff. Carl Schmitt, der gegen die endlosen Diskussionen im Parlament gesagt hat, das Beste in der Welt ist ein Befehl.
Ja, genau. Das ist, so funktioniert eben Demokratie nicht, denke ich. Aber also ich fand jetzt eben bei der Krise jetzt, bei der Corona-Krise gar nicht schlecht, dass Demokratien gezeigt haben, sie können auch mit neuen Konstellationen relativ schnell handeln. Aber ich stimme Ihnen da absolut zu. Demokratie braucht seine Zeit.
Aber es ist lustig, weil ich will jetzt wirklich nicht so hier so tun, als würde ich mir jetzt kompliziert irgendwo so ein komisches Zitat raussuchen und so. Es ist schon verblüffend, wie breit sich das gestreut hat in den letzten Monaten. Ja, Thomas Brussig, ein ostdeutscher Schriftsteller, wo man ja vielleicht auch denkt, Ostdeutsche hätten da jetzt auch vielleicht auch aus der Nachdenklichkeit zur ostdeutschen Vergangenheit vielleicht ein anderes Verhältnis zur Demokratie. Ein ostdeutscher Schriftsteller, der in der Süddeutschen einen Artikel schreibt, mehr Diktatur wagen. Und der sagt, die weiche Stelle unseres Systems zeigt sich in der Schwerfälligkeit und Unfähigkeit, notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ja, und blablabla, als käme es darauf an, hier tobt ein Virus, mit dem sich weder verhandeln noch das sich überzeugen oder einschüchtern lässt. Also wieder auch diese Demokratie ist schwerfällig, braucht zu lange und beruht auf Verhandlung und auf Überzeugung. Aber im Augenblick der Gefahr ist Verhandeln und Überzeugen nicht ausreichend. So haben die Leute früher auch über die Roten, über die Sowjets geredet. Mit denen kann man auch nicht verhandeln. Also da denke ich so, wow, Leute, hey, merkt ihr eigentlich gar nicht, dass ihr da so leichthändig so über die Wupper gehen lasst, grundsätzliche Prinzipien der Gesellschaft, in der wir leben. Wo ich, deshalb frage ich Sie nochmal, ich meine, Sie haben sich ja damit beschäftigt. Ist das bei den Leuten jetzt drin mit der Demokratie oder würden Sie die auch wegwerfen, wenn es gerade passt?
Also ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber ich würde Ihnen, also ich habe jetzt keine Umfragen gemacht, ob die Demokratie in den Leuten drin ist, jetzt ganz aktuell. Aber was ich wichtig finde in dieser Hinsicht ist, dass diese Krisendiskurse an und für sich überhaupt nicht neu sind. Also deswegen finde ich, es lohnt sich absolut, sich mit Demokratiegeschichte zu beschäftigen, um nicht zu glauben, dass das irgendwas ist, was vom Himmel fällt, sondern eben wirklich was, was man ganz, ganz mühsam erlernen muss. Und in den 70er Jahren wurde ja beispielsweise die Demokratie sehr, sehr stark auch außerparlamentarisch angegriffen. Alles vieles von dem, was wir sehen, ist noch viel, viel krasser, als nur zu sagen, ist das Feilschen jetzt wirklich der richtige Weg?
Ja, wobei ich sagen würde, das finde ich ja viel gefährlicher, weil die außerparlamentarische Opposition, auch wenn sie gewalttätig daherkommt, kommt wenigstens mit einem offenen Visier daher. Da wissen Sie sofort, was los ist. Dann können Sie über die Gewaltfrage diskutieren oder Sie können sagen, ihr seid ja nur ungewaschene Studenten und besorgt euch erstmal einen richtigen Job und schneidet euch die Haare ab oder wie auch immer oder so. Aber jedenfalls sind die Frontverläufe, um es jetzt mal so militärisch zu formulieren, da klarer. Wenn aber sozusagen in einem bürgerlichen Leitmedium wie der Süddeutschen Zeitung oder wie bei Spiegel Online, die ja eigentlich, wo wir ja denken würden, die haben ja eigentlich die Funktion, unsere liberale Demokratie mitzutragen, sowas drin steht, dann würde ich sagen, wow, Hilfe, da ist aber die außerparlamentarische Opposition plötzlich an so einer ganz unerwarteten Stelle taucht sie dann auf. Und da werde ich dann schon, ich mache mir dann so ein bisschen Sorgen. Sie nicht oder so? Ich meine, Sie sind, jetzt können unsere Zuhörerinnen Sie jetzt nicht sehen, Sie sind eine sehr optimistische und fröhliche Frau und Sie lachen ganz viel. Und ich glaube, so habe ich Sie auch in den Interviews verstanden und so. Sie sind ja eher ein optimistischer Mensch. Aber jetzt würde ich doch gerne so eine Art Sorge in Ihnen herauskitzeln. Oder sorgen Sie sich gar nicht?
Also Sie machen sich jetzt wahnsinnig Sorgen wie noch nie zuvor um unsere Demokratie.
Ehrlich gesagt, ja. Also wenn Sie es so dramatisch zuspitzen wollen, schon, ja. Weil das erste Mal ist, dass ich es erlebe. Ich meine, ich bin jetzt ja auch noch nicht so lange auf der Welt und jeder findet halt die Krisen immer ganz schrecklich, die er selber mitkriegt und so. Aber ich finde, dass das, was wir jetzt im Moment erleben, ist das Beunruhigendste in dem Genre, was ich jemals erlebt habe, ja.
Ja, also ich würde das nicht so sehen und ich stimme diesem diese Kritik überhaupt nicht zu, dass es ein Problem ist, dass wir feilschen. Aber finde das jetzt nicht super dramatisch, dass welche sagen, haben wir genug Zeit, dass man darauf hinweist, dass die Klimakatastrophe, dass die uns zu schnellerem Handeln anleiten sollte. Also ich sehe das nicht. Und eben wenn ich mir die 50er Jahre anschaue, die 60er Jahre, wenn ich mir den immer wieder aufwallenden Rechtsradikalismus ansehe, würde ich jetzt das für eher kurzsichtig halten, zu sagen, das ist jetzt gerade eine ganz irrsinnige Krise der Demokratie.
Ja, weil sie die befällt, die eigentlich die Demokratie verteidigen sollten. Deshalb denke ich das wahrscheinlich. Weil von einem Nazi erwarte ich das gar nicht. Aber von einem liberalen Redakteur einer liberalen Zeitung würde ich erwarten. Deshalb halte ich es für mich ein schlimmeres Krisenzeichen, als wenn so jetzt so gesehen. Aber ganz kurz, ich würde gerne das Thema noch einen Schritt weiter drehen. Woran scheitern Demokratien? Oder woran können sie scheitern?
Also ich denke, in Demokratien ist der Kern von Demokratie ist die Gleichheit. Also dieses Versprechen, dass alle Menschen eine Würde haben, das ist, alle Menschen sind gleich, das heißt, allen Menschen kommt die Würde zu. Und wenn das wirklich ganz, ganz fundamental über lange Zeit attackiert wird, dass die Menschen das nicht mehr sozusagen in Würde leben können, ich glaube, dass das unwahrscheinlich gefährlich ist. Und das ist eine von vielen Erklärungen, warum das in der Weimarer Republik, warum die Weimarer Republik untergegangen ist. Aber das würde ich immer ganz, ganz stark im Zentrum haben, diese Würde. Und aus dem folgt natürlich unwahrscheinlich viel, dass die Menschen sich selbst regieren können, dass der Parlamentarismus funktioniert in einem großen Staat. Das ist ganz wichtig, dass der Sozialstaat funktioniert, dass die Ökonomie funktioniert. Ganz entscheidende Grundlage.
Okay, aber dann formuliere ich die Frage noch mal direkter. Was läuft denn in Ungarn und Polen schief? weil die haben ja sozusagen, das ist ja demokratisch, die Verfahren sind alle legitim. Also weil wir gehen ja immer davon aus, für Demokratie ist sozusagen die Legitimität des Verfahrens ganz wichtig, ja, also Verfahrenslegitimität. Da muss man sagen, das läuft im Prinzip alles okay. Die haben das Parlament, die haben die Wahlen und so, die hatten auch mal freie Presse. Das machen die alles freiwillig. Da kommt ja keiner von außen und bindet denen da alles ab und polt die irgendwie so um. Was läuft da schief?
Also ich bin da keine Expertin, muss ich sagen, aber das wäre eigentlich die erste Region, die sich demokratisiert, wo aus Nicht-Demokratien Demokratien entstehen, die vollkommen geradlinig diesen Weg gehen. Also ich denke, dass krasse Krisen zu Demokratien dazugehören und in der Demokratiegeschichte immer wieder auftauchen. Das heißt, damit will ich das überhaupt nicht verharmlosen.
Ich finde ein bisschen, nehmen Sie es mir nicht übel, ich finde, da machen Sie sich jetzt aber echt einen ganz schön schlanken Fuß, weil in Ihrem Buch schreiben Sie, Ihr Buch hat ja einen sehr optimistischen Grundton. Ihr Buch sagt nämlich, es lebten noch nie so viele Menschen in der Demokratie wie zu Beginn dieses Jahrtausends. Und wenn man darüber einfach so hinwegwischt irgendwie, dann ist das zynisch, weil es den Leuten doch da viel besser geht. Das ist ja eine Überzeugung, die Sie haben, zu der Sie irgendwie gekommen sind. Und jetzt frage ich Sie nach Polen und Ungarn. Das ist ja nicht nichts sozusagen. Das sind ja relativ wichtige mitteleuropäische Länder oder osteuropäische Länder, in denen wir zugucken, wie sich die Demokratie, so wie wir sie verstehen, darüber können wir gleich ja nochmal reden, im Prinzip abschafft. Und zwar Schritt für Schritt. Von alleine, von selbst. Da können Sie jetzt eigentlich nicht sagen, das kriegen die schon wieder hin, warte mal ab.
Also wir wissen natürlich nicht, wie das ausgehen wird. Aber ich finde das schon ein ziemlich wichtiges Argument, nicht gegen Demokratien anzuführen, dass Demokratien auch in solche Krisen kommen können. Wir sehen das eben immer wieder in der Geschichte. Und dann ich finde das nicht unwahrscheinlich. Völlig unerklärlich und unerstaunlich, dass diese Demokratien, diese relativ jungen Demokratien in eine Krise kommen. Das
ist denn der Begriff Demokratie, taugt der überhaupt noch irgendwas?
Ja.
Aber die Türkei würde sich als Demokratie bezeichnen, mit Wahlen und so. Putin wird gewählt, auch im Iran gibt es Wahlen. Trump wurde gewählt und so. Ungarn, wenn Sie so gucken, es gibt ja fast überall nur noch Demokratien, außer in China. Über China reden wir gleich noch. Aber eigentlich sind ja alles Demokraten. Alles. Merkel, Trump, Putin, Erdogan, Johnson,
also ich finde Kaczynski,
sind alles Demokraten.
Also wenn Sie die Selbstaussage eines Landes dann einfach für bare Münze nehmen, aber das machen Sie ja auch nicht.
Nein.
Also ich finde das sehr sinnvoll. Also es gibt von Freedom House eine ziemlich gute, kann man auch drüber streiten, aber ich finde, das ist schon was taugt, eben mit ganz, ganz vielen Kriterien, was eine Demokratie ausmacht. Und das finde ich schon ganz sinnvoll. Und es stimmt leider nicht, dass wir nur Demokratien haben. Und was wir dort auch beobachten können, was eben auch viele, die sagen, die Demokratie ist auf dem absteigenden Ast, alles wird schlimmer, die stellen eben anhand dieser Zahlen auch fest, dass es momentan weniger Demokratien gibt als zuvor. Ich würde sagen, was wir momentan beobachten können, ist eine Stagnation. Also da gibt es ja die schöne Statistik, die auch in meinem Buch kommt. Wie viele Demokratien gibt es? Das ist natürlich ganz, ganz stark vereinfacht. Demokratie ist nie schwarz und weiß. Aber prinzipiell gab es eben den sehr starken Aufstieg. Und ich würde sagen, jetzt stagniert es ein bisschen, was wiederum auch nicht so wahnsinnig erstaunlich ist, weil das eben auf einem unwahrscheinlich hohen Niveau ist. Und natürlich kommen nicht alle 50 Jahre so etwas wie der Zusammenbruch der Sowjetunion, in dessen Folge eben sehr viele Demokratien entstanden sind.
Es gibt einen französischen Konservativen, der heißt Philippe Séguin, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, der hat gesagt, dort, wo die Demokratie existiert, wird immer weniger entschieden und umgekehrt dort, wo immer mehr entschieden wird, ist keine Demokratie mehr. Ganz hübsches Bonmot, aber halten Sie wahrscheinlich für Quatsch, oder?
Dort, wo, sagen Sie nochmal, ich war gerade, ich habe
gerade festgestellt,
dass meine Klasse Wasser leer ist.
Oh Gott, ja. Dort, wo Demokratie existiert, wird immer weniger entschieden und dort, wo immer mehr entschieden wird, ist keine Demokratie mehr. Was er meint, ist natürlich, dass sozusagen, was Facebook und Apple machen, hat mit Demokratie, also die entscheiden sozusagen für uns, über unsere Köpfe, aber es ist, er ist in keinem demokratischen Verfahren sozusagen unterworfen. Und die Parlamente, dort wo demokratische Verfahren gelten, die haben in Wahrheit immer weniger zu sagen über die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Ja, das ist ja eine ganz ähnliche Kritik, wie dass die nationalen Demokratien, die national verfassten Demokratien im angesichts der Globalisierung immer weniger zu sagen haben oder angesichts von Europa. Und ich glaube, dass man da das doch sehr, sehr stark unterschätzt, wie wichtig dieser Rahmen ist, der nationalstaatliche Rahmen, aber auch wie viel doch noch auf nationaler Ebene entschieden wird. Also zum Beispiel, wie die Wirtschaftspolitik funktioniert ist oder wie viel Sozialstaat wir uns gönnen, das wird in den nationalen Parlamenten wird das entschieden. Und ich finde es aber andererseits auch sehr, sehr gut, das ist eine Lehre von nach 45 für die Deutschen ganz zentral, dass die nationalen Demokratien sehr stark international eingebunden sind. Und insofern ist das, was es weniger an Entscheidungen gibt, jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die EU, halte ich eher für wenig problematisch. Aber diese Vorstellung, dass die nationale Parlamente nichts mehr zu entscheiden hätten, das sehe ich nicht.
Jetzt sozusagen zum Schluss unseres kleinen Parfumsritts hier über den gefrorenen Bodensee nochmal zur Corona-Krise. Da gibt es ja Leute, die zumindest das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen und wehren gegen den Eindruck, dass Autokratien mit Krisen besser zurechtkommen als wir. Ja, ich erinnere nochmal an Thomas Brussig, mehr Diktatur wagen. Auch viele Leute, die die No-Covid- oder Zero-Covid-Initiativen unterstützt haben. Immer großes Vorbild auch immer China im Umgang mit der Krise und so. Beziehungsweise Länder, die chinesische Methoden angewendet haben, so wie Australien, als großes Vorbild mehr Diktatur wagen. Sind Diktaturen oder Autokratien, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger dramatisch, effizienter als Demokratien? Und hat die Demokratie vielleicht Mühe, künftig attraktiv zu erscheinen im Verhältnis, im Vergleich zu Autokratien?
Ja, also ich finde das, mich erschüttert es immer wieder, dass man das so oft hört. Und ich höre das sehr oft von Managern, also von Leuten aus der Wirtschaft. Und das finde ich wirklich unfassbar. Denn es geht ja eben auch tatsächlich um die Menschenwürde. Und ich finde das ganz wichtig, dass man das zusammenbringt. Und ich finde, dass sich da die Demokratien gar nicht schlecht geschlagen haben bei der Covid-Krise bisher. Dass man das zusammenbringt, dass man versucht, möglichst effektiv zu handeln. Und natürlich ist es beispielsweise auch schwieriger, das solidarisch in der EU zu machen, als das alleine egoistisch, sich alles möglichst für sich zu sichern. Und das eben zusammenzubringen, dass man die Menschen mitnimmt, dass man das nicht einfach von oben verordnet und dann brutalste Quarantäne macht, Eltern von Kindern trennt und was da alles mit dazugehört. Und ich denke auch, diese großen Herausforderungen wie die Klimakrise oder auch die globalen Flüchtlingsströme, ist es doch total wichtig, dass man das eben nicht einfach von oben durchschaltet, sondern dass man Menschen überzeugt, dass man feilscht, dass man aushandelt.
Aber sehen Sie denn nicht die Gefahr, dass, also früher hat man ja immer gesagt, das amerikanische, liberale, atlantische Modell funktioniert über die Soft Power und die Hard Power. Die Hard Power sind einfach die Waffen und die Soft Power ist Coca-Cola und Hollywood und so. Und die Attraktivität dieses Modells ist so groß, dass eigentlich alle so leben wollen wie wir, in Anführungsstrichen. Erstens, wir wollen so leben wie die Amerikaner und der Rest der Welt will es dann auch, weil es so attraktiv ist. Das heißt, die Amerikaner müssen gar nicht unbedingt ihre Militärbasen haben, um ihren Imperialismus sozusagen auszuleben, sondern die Leute machen es freiwillig, weil es einfach toll ist, so zu leben wie die Amerikaner, finde ich übrigens auch. Heute kommt dieses Bild ein bisschen ins Wanken. Weil erstens die Amerikaner, viele Leute sagen, oh, so wie die Amerikaner wollen wir gar nicht leben. Donald Trump, Black Lives Matter und so, eine in sich zerfallene Gesellschaft, Uneinigkeit, ja, a house divided cannot stand und so. Erstens. Und zweitens, China lockt sozusagen mit der Verheißung Kapitalismus, Ordnung, Wachstum, alles supi und dafür ein bisschen weniger Freiheit, aber ehrlich gesagt, wer braucht schon Freiheit? Was soll's? Also die Attraktivität des westlichen Versprechens, glauben Sie, dass die gelitten hat, dass es damit ein bisschen im Bach runtergeht?
Also ganz offensichtlich glaube ich das nicht. Sonst würden Sie das ja auch nicht fragen. Ich denke, was daran deutlich wird, ist eben, dass das Versprechen von Demokratie, von, ich würde das wirklich immer wieder auf die Gleichheit und die Menschenwürde zurückführen, dass das eben mehr ist als Konsum. Wobei ich das ganz wichtig finde, wir dürfen Konsum auf keinen Fall unterschätzen. Also die Ökonomie ist wirklich die Grundlage. Und diese ganzen Demokratisierungsentwicklungen im 19. Jahrhundert beruhen darauf, dass die Industrialisierung die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Also das ist naiv so zu tun, als ob das diese Entwicklungen hätten entstehen können, ohne diese auch sehr brutalen Entwicklungen der Industrialisierung. Aber es gehört eben eindeutig mehr dazu. Und ich glaube, sehr, sehr wenige Menschen in nordatlantischen Ländern, in liberaldemokratischen Ländern, könnten das akzeptieren, mit so wenig Freiheit zu leben wie in China. Und wir sehen ja auch in Hongkong, dass es doch Menschen, die das gekannt haben, wie schwer das ist, denen wieder abzunehmen.
Ja, das ist ja genau die interessante Frage jetzt in der Corona-Krise, nicht? Ob wir uns gerade alle daran gewöhnen, ohne Freiheiten zu leben. Mancher hat ja Angst und sagt, mancher befürchtet ja, die Corona-Krise ist sozusagen das erste Beispiel dafür, wie westliche Gesellschaften sich daran gewöhnen, ohne ihre Freiheiten zu leben.
Ja, das finde ich völlig, finde ich absolut übertrieben. Das ist, weil das ganz offensichtlich sind, die Einschränkungen, die wir erleben, sind ja einfach nachvollziehbar. Wenn meine Ärztin zu mir sagt, sie haben Hochgrippe, bleiben Sie im Bett, dann sage ich doch nicht, sie rauben mir meine Freiheitsrechte. Also das ist rational nachvollziehbar, warum diese Maßnahmen ergriffen werden. Man kann dann darüber streiten, man muss feilschen, wie viel können wir wieder lockern und so weiter. Aber diese Kritik finde ich wirklich sehr unangemessen. Ich würde eher umgekehrt sagen, wir brauchen nicht die ganze Zeit Panik haben, dass die Deutschen beispielsweise wieder zu großen Faschisten werden, wenn man ihnen irgendwelche Einschränkungen macht, sondern wir sehen nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, dass Menschen durchaus damit zurechtkommen. Und jetzt finde ich auch total interessant, eine große Mehrheit ist ja für diese Maßnahmen. Und dann wird teilweise eben von Teilen der Presse wird behauptet, eine große Mehrheit ist für die Lockerung der Maßnahmen. Aber die Bevölkerung ist ja alles in allem, steht ja dahinter. Und also die Lehre, die wir daraus ziehen können, würde ich wirklich eher sagen, ist, gerade was die Klimakrise betrifft, sehen wir, dass wir wirklich viel machen können, dass man den Menschen auch was zumuten kann in der Demokratie.
Der zweite Angriff sozusagen gegen dieses westliche Modell, nicht über China haben wir eben geredet, kommt eher sozusagen von innen als Alternative, nämlich so eine merkwürdige Mischung aus so neuem Nationalismus plus Elitenkritik plus Globalisierungskritik, ja, was es eigentlich in allen westeuropäischen Ländern inzwischen gibt, in allen europäischen Ländern, die Gelbwesten in Frankreich, Cinque Stelle in Italien, die AfD in Deutschland, wo auch in so einer komischen Mischung die Kritik von links und rechts irgendwie so in einem Punkt so zusammenläuft. Daran können Demokratien offensichtlich auch von innen heraus zerfallen, jedenfalls Demokratien, so wie wir sie uns vorstellen.
Ja, also ich finde das auch, die Attacken von rechts, finde ich beispielsweise viel problematischer, als wenn jetzt Sascha Lobo schreibt, falschen ist nicht der richtige Weg. Also das würde ich schon auch sehen. Was ich daran total interessant finde, ist sind die nationalen Diskurse ich würde da leider Aßmann zustimmen, die sagt, dass wir nicht übersehen sollten, wie wichtig der nationale Rahmen für Demokratie ist. Und das habe ich auch in meiner Forschung festgestellt. Und deswegen würde ich da total drauf aufpassen, dass wir sozusagen da nicht den Rechten einen Punkt überlassen, der wichtig ist, den auch Linke übrigens sehr stark machen, dass Nation eben zum Beispiel Solidarität ermöglicht. Also diese ganze Idee des Nationalstaats ist ganz, ganz eng geknüpft an die ganze Idee des Wohlfahrtsstaates, des Sozialstaates ist ganz eng geknüpft an die Idee der Nation. Und als Europäerin würde ich hoffen, dass wir das größer hinkriegen. Ich finde es großartig, dass wir das in der Impfkampagne europäisch hinbekommen haben. Aber man sollte das trotzdem nicht einfach übergehen, dass es für viele Menschen eben unwahrscheinlich wichtig ist und dass für sie einfach Solidarität beispielsweise im nationalen Rahmen Sinn ergibt.
Halten Sie den Nationenbegriff für transferfähig auf die europäische Ebene?
Das glaube ich eher nicht. Also ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Leider Aßmann sagt, nee, das ist, denkt sie nicht, weil es keine Geschichten gibt. Aber ich würde schon sagen, wir haben eigentlich eine sehr, sehr tolle europäische Geschichte. ich wäre da gar nicht so pessimistisch, denn wir haben das auch in Deutschland gesehen. Das ist ganz interessant, bei der Deutschen Vereinigung von 1871 ging das relativ schnell, dass die Deutschen, die Süddeutschen beispielsweise, waren ja total dagegen, zu einem großen Teil. Und dann ging das aber doch relativ schnell für die Jüngeren, offenbar schneller als für die Älteren, dass sie sich dann zugleich als Bayerin oder als Hamburger verstanden haben und eben als Deutsche. Und warum sollte das nicht auf europäischer Ebene möglich sein?
Und man muss auch nochmal daran erinnern, dass die sich damals nicht verstanden haben. Nicht? Jemand, der aus Bayern kam, konnte mit jemandem aus Schleswig-Holstein im Prinzip nicht reden. Die hatten noch keine richtige gemeinsame Lingua Franca als Hochsprache, die jedem zur Verfügung stand. Auch das kam erst später.
Ja, aber der Zeitungsmarkt hat doch sehr stark inkludierend gewirkt. Also das Lutherdeutsch hatte sich doch ganz anders als in Frankreich, wo tatsächlich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts so eine einheitliche Sprache durchgesetzt wird, hatte sich das in Deutschland doch schon sehr stark durchgesetzt.
Frau Richter, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und auch für die, für den positiven Ausklang sozusagen. Für den optimistischen Blick nach vorne, das können wir alle gebrauchen, also ich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und wir machen hier mit unserem Salon, Corona ja oder nein, einfach immer weiter. Bis dann, danke, tschüss.
Danke, auch von meiner Seite.
2 um 8, der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.